höre schlecht, ich sehe schlecht, deswegen brauche ich eine Brille, deswegen brauche ich Licht. Spielt eh keine Rolle, weil richtig sehen und hören kann man, glaube ich, nur mit dem Herzen. Mach das mal. Wenn du meinst, Joachim, du weißt besser, wie ich stehen muss. Ist richtig. Mein Text zur Predigt habe ich dem Hebräer entnommen, und zwar im 11. Kapitel, den Vers 6a und b. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist. Ich setze meine Predigtreihe Rechenschaft über die Hoffnung, die uns erfüllt, fort. Ziel dieser Predigtreihe ist, Anregung zu geben, wie mit Menschen von unserem Glauben reden, die dem Glauben fernstehen. Nicht die, die von ihm gehört haben, nicht die wirklich dem Glauben fernstehen. Und das sind die Menschen, die von sich den richtigen Weg wohl nicht finden können. Und jetzt auf Wunsch einer jungen Dame, mit der ich seit 52 Jahren verheiratet bin, die mir sagte, wir haben Gäste heute, sind eh nicht immer alle da, muss mal eine kleine Rückschau geben, was denn bisher in den zwei Teilen war. Im ersten Teil sind wir der Frage nachgegangen, warum Menschen überhaupt nach Gott fragen. Und uns dem Staunen darüber gewidmet, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts ist. Wenn es keinen Grund gäbe für all das, was ist, dann wäre ja logischerweise, dass nichts wäre. Allerdings eins ist wichtig. Wir können, ich könnte behaupten, dann ist es so, wir können mit unseren Gesprächspartnern nur über einen gemeinsamen Erfahrungsbereich reden. Wenn wir reden über Dinge, die sie gar nicht verstehen, weil sie nie davon gehört haben, weil sie kein Gefühl dafür haben, weil sie sich nie mit beschäftigt haben, dann hängen sie ab. Können wir weiter reden, aber wir haben den Kontakt verloren. Die Basis für weitere Gespräche war das Auffinden eines geheimnisvollen Pakets ohne Absender. Jetzt kann ich es sofort verraten, ist ja eh Vergangenheit. Der Inhalt dieses Pakets war das Leben. Und die Frage, der wir nachgegangen sind, war, was stellt man mit dem Inhalt denn so an? Im zweiten Teil des Pakets haben wir über den Absender des Pakets gesprochen, nämlich Gott. Gott, der Unsichtbare. Wir können ihn nicht sehen, auch wenn wir wollten, wenn wir ihn sehen würden oder könnten und würden es tun, müssten wir sterben. Aber wir haben dann Jesus vorgestellt. Er ist das Abbild. In ihm sehen wir Gott. Und die Frage, der wir dann nachgehen, und mal sehen, wie lange ihr dieses Reihe ertragen könnt und mich ertragen könnt, ist: Können wir Jesus, unseren Gesprächspartnern, die ihn nicht kennen und von denen handeln wir, so nahe bringen, so vorstellen, wie wir einem Fremden einen guten Freund vorstellen würden? Die Frage, die ich mir stelle, die sich wahrscheinlich auch jeder selber stellen wird: Wie rede ich von Jesus? Kann man merken, dass er mein Herr ist, dass er mein Freund ist, dass er meine Hoffnung ist? Im zweiten Teil heute, in einer zweiten Lektion, im ersten Teil, gehen wir der Frage nach, wie zum Glauben kommen. Dieter Alten, unser leider verstorbener Älteste, hat mir öfter in meinem Leben gesagt, du musst die Menschen da abholen, wo sie sind. Und das ist manchmal weit weg von uns. Wir müssen Geduld mit ihnen haben. Es geht nicht in einer Stunde die ganze Bibel vermitteln und ihnen noch Jesus näher bringen. Und um diese Geduld bitte ich heute und für die Zukunft auch euch. Ihr wisst ja, dass ich euch viele Dinge jetzt erzähle, die ihr kennt. Aber ich möchte Anregungen geben, wie können wir wirksam Jesus verkündigen. Vorausgesetzt, der Mensch erkennt, dass er rundweg abhängig ist. Ist eigentlich nicht gar so schwer zu verstehen, taucht ja die Frage auf, abhängig von wem oder was? Wer oder was steckt hinter der Abhängigkeit? Manche haben eine einfache Antwort. Wir sind Ziel, wir sind Zufallsprodukt, wir sind einem blinden Schicksal ausgeliefert. Wenn dem so wäre, brauchen wir uns nicht viele Mühe geben, wir ganz einfach. Jeder weiß dann, was das Endprodukt wäre. Ziel, Tod. Aber fragen wir uns, gibt es einen triftigen Grund anzunehmen, dass eine sinngebende Macht hinter unserem Leben steht? Hat der Glaube an Gott gute Gründe, über die ich mit Menschen reden kann, die dem Glauben fernstehen? Ich glaube ja. Nur deswegen kann ich hier stehen und nur deswegen kann ich Gespräch mit Menschen suchen, die nichts von ihm wissen oder bisher auch nichts wissen wollten. Erinnern wir uns, was wir in der letzten Folge festgehalten haben. Einen Beweis für unseren Glauben, einen Beweis für die Existenz Gottes können wir nicht liefern. Wenn wir das versuchen, dann endet das in einem heillosen Überredungsversuch. Es endet in Streit, aber nicht in Überzeugung. Jemand sagte mal, wenn du mit einem Kunden sprichst, sei vorsichtig. Eine gewonnene Diskussion ist ein verlorener Kunde. Und ein möglicher potenzieller Gläubiger, und das ist jeder Mensch, den wir überreden wollen, und wir haben, jeder kann es ja nicht, aber ich befürchte mal, ich habe die Gabe so ein bisschen, ihn an die Wand zu quatschen, dann habe ich die Diskussion an dem Abend vielleicht gewonnen. Aber ich habe einen Menschen verloren. Und das wäre tief traurig. Wir können Gott nicht beweisen. Warum nicht? Weil wir den Standpunkt nicht einnehmen können, von dem wir ihn beweisen können. Wenn wir einen Standpunkt einnehmen würden, der über ihm ist, und wir können auf ihn runtersehen und können ihn begreifen, dann müssten wir uns über Gott stellen. Wären also unsere eigenen Götter. Im 1. Könige, im 8. Kapitel, im 27. Vers, spricht Salomo zu Gott. Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Und jetzt könnten wir, was Reinhold vorhin so bewegend gesagt hat, uns selber fragen. Und was mache ich mit dir, Herr? Manchmal stelle ich mich über dich, weil ich genau denke, wer du bist und wer du nicht bist, was du tun musst, was du tun müsstest, was du mit mir gemacht oder nicht gemacht hast, was du im letzten Jahr mit meiner Frau gemacht hast. Und da hätte ich viel, viel Grund zu loben und zu preisen, dass wir ein lebenswertes Leben zusammenleben können. Aber ich könnte, wenn ich arrogant wäre, auch sagen, was hast du da mit uns gemacht? Wir wissen nicht mal, ob wir in der nächsten Minute noch leben. Ich weiß nicht, ob ich diese Predigt zu Ende bringe und keiner von euch weiß, ob er sie zu Ende hören wird. Aber es gibt Hinweise. Mit Hilfe der Naturlehre können wir Gott nicht beweisen. Aber die Natur, unser Leben, liefert uns Hinweise. Hinter dem Horizont, hinter unserem Horizont, müsste noch etwas sein. Man nennt das Transzendenz, mindestens eine Ahnung davon. Ich gebe mal mehrere Beispiele. Eins, das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet, das ist schon längere Zeit zurück. Ich bin Glied des Franziskanerordens, bin Franziskaner Tertiar. Und wir waren mit Angehörigen des ersten und des zweiten und des dritten Ordens, also der Peterkes, der Nonnen und der Laienbrüder in Assisi. Und einer der Brüder sagte, wer hat Lust, morgen früh, müssen wir früh aufstehen, aus dem Ort raus und den Monte Subasio zu besteigen. Und dort können wir den Sonnenaufgang erleben. Mein Gott, also wir sind schon sehr früh losgegangen, ich denke mal so 16:30, wenn mich die Erinnerung nicht täuscht. Wir haben auch den Ausgang aus der Stadt, den Einstieg in den Berg nicht richtig gefunden. Wir sind dann schon durch einige Wiesen gestiefelt, an den Kühen vorbei. Und dann sahen wir den Gipfel vor uns, noch gefühlte 100 Meter und wir sind oben. Und da geht die Sonne auf. Also erstmal waren wir ganz schön enttäuscht. Stehen in aller Herrgottsfrühe auf, quälen uns den Berg hoch und das, was wir erleben wollten, haben wir nicht erlebt. Aber jetzt kommt's. Dann sitzen wir oben auf dem Gipfel auf einer Wiese und sehen so um uns ein wunderschönes Tal, Wälder, in denen noch so ein bisschen Frühnebel wabert. Die Sonne strahlt alles an, das Leben wächst. Und das hat mich gerissen. Und ich habe laut gerufen, Herr, wie schön ist deine Welt. Und da fingen die an zu lachen. Erstmal haben sie über mich gelacht, dass ich losgeschrien habe. Aber dann haben sie sich sichtbar gefreut. Und wir haben schöne Gespräche geführt, wir haben den Abstieg über unseren Glauben geführt und wir haben gesagt, da in dem Moment hatten wir das Gefühl, Gott ist uns nahe. Das ist eine Erfahrung, die mir immer bleiben wird. Und wenn ich mal in Zweifeln komme, und davon bin auch ich nicht frei, erinnere ich mich gerne daran. Aber es gibt ja auch Erfahrungen in unserem Leben, die gehen über unser ganzes Leben bis hin, bis der Kreislauf sich schließt. Wir brauchen nur die Augen offen machen. Also fangen wir mit dem Baby an. Das würde, wenn andere nicht die Verantwortung für es übernehmen, allenfalls ein paar Stunden alt werden. Da sind Menschen, die es nähren, die es erziehen, die es sprechen lernen, die es gehen lernen. Und wenn das Kind dann ranwächst und in die Schule kommt, ist abhängig von Lehrern, von Mitschülern, meistens von der Mama, die dann ein bisschen auf die Schularbeiten achtet. Und irgendwann ist das dann nicht mehr so ganz die weise Letzte, weil dann merkt sie, dass sie ja etwas weiß in Teilbereichen mehr als die Mama. Mama kann nicht mehr helfen, aber wird dem Kind noch zeigen, dass Mama vielleicht doch mehr wusste. Und den Glauben ist die Frage, wird da einem Kind, kann man dort durchaus schon etwas vom Glauben vermittelt? Geben wir glaubhaftes Zeugnis? Fällt mir gerade spontan an, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, spielt auch keine Rolle. Merkt man uns an, da ist was. Wir waren Katholiken und wie jeden Sonntagmorgen ging ich meiner Frau und meiner Tochter, die waren noch sehr klein, 5, zur Kirche. Rechts meiner Frau an der Hand, links meiner Tochter an der Hand. Wir parken den Wagen und dann müssen wir noch 75 Meter gehen. Auf einmal guckt der kleine Krotz mich an und sagt, Papa, du hast den lieben Gott wohl sehr lieb. Ich sage, ja, Mäuschen. Papa, hast du den lieben Gott auch lieber als mich? Ja, Gabi. Schlucken, aber das hat sie verstanden. Und nach ein paar Schritten. Papa, hast du den lieben Gott auch lieber als Mama? Und ich sag ja. Da wäre sie bald hingefallen. Also war ich eine Erklärung schuldig. Und ich sag hier, Mäuschen, wenn ich dich liebe und so wie ich dich liebe und so wie ich Mami liebe, so liebe ich automatisch in Gott, denn in jedem, den wir lieben, das hat vielleicht nicht mehr, gar nicht mehr erklärt soweit. Jedenfalls, sie hat es verstanden. Ah ja, dann ist okay. Ist sie weitergestiefelt. Dann kommt die Schule, abhängig. Dann kommt das Berufsleben. Wir sind vor einem Lehrmeister. Irgendjemand, wir würden schön alt aussehen, wenn wir in die Lehre gehen oder einen Beruf beginnen und niemand würde mit uns sprechen. Was würden wir da wohl lernen? Immer wieder von vorne anfangen. Alles, was bisher da war in der Menschheitsgeschichte, würde nicht zählen, würde nicht vermittelt. Gilt auch für Studium genauso natürlich. Die Partnerschaft. Wie soll eine Partnerschaft gelingen, wenn der Partner nicht auch guten Willens ist? Das ist ein Horror. Irgendwann geht das in die Brüche. Und dann kommt das Alter. Da sind wir wieder abhängig von Altenpflegern, von Ärzten, von lieben Mitmenschen. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Eine Szene, die mir auch nicht aus dem Gedächtnis geht, weil da hat der Kreis sich geschlossen. Mein Vater war ungefähr so alt, wie ich jetzt bin. Er war bei uns zu Besuch in Hamburg und er war doch schon merklich dement. Und ich hatte auf den Weg mitgekriegt, als ich ihn aus Lippstadt, meiner Heimatstadt, abholte zu uns, pass mal ein bisschen auf, er ist schon mal aus dem Bett gefallen. Und abends, als er dann im Bett war, bin ich noch mal ins Schlafzimmer zu ihm gegangen und habe Bettlaken hinter ihm festgemacht und vor ihm festgemacht. Und er guckte mich an und sagte, Junge, mein Vater war ein harter Mann, Junge, du bist ja für mich wie eine Mutter. Da hat sich, denke ich mal, ein Kreis geschlossen. Es geht darum, lebenswichtige Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse weiterzugeben. Und die Frage ist, ist das nur unser banales Weltwissen, nur Naturlehre, oder ist da mehr, was wir weitergeben müssen? Ich habe, weil ich unseren Nachbar traf, so dieses Thema angesprochen, dass wir abhängig sind, dass wir lernen müssen. Und das sind so Nordic Walker und die erzählten etwas, es war schon eingängig, wo man es deutlich mitmachen kann. Er sagt, ja, wir waren im Wald, auf einmal sehen wir ein Eichhörnchen im Baum rumtanzen, mit zwei Kleinen. Und es war wohl die Mama, die immer wieder runtersprang, ein Ast tiefer und wieder hoch und ihre Kleinen veranlassen wollte, das nachzumachen. Ja, woher sollen sie denn springen können, wenn es nie einer lernt? Man wundert sich, wie die in den Bäumen rumtouren. Und er sagt, dass einer von den beiden Kleinen hat es dann versucht, hat sich auch nicht halten können, ist abgerutscht, aber ist nicht runtergeflogen, ist unten hin. Und das zweite Junge war nicht zu veranlassen, das zu machen. Ich hoffe mal, es hat es auch noch gelernt. Hat er mir nicht erzählt, aber ich gehe mal davon aus. Wir sehen also, dass wir abhängig, total abhängig sind. Ich glaube, ich habe das glaubhaft vermitteln können. Die Frage ist nur, wer hat denn diese Kette von Vermittlung, von Abhängigkeit in Gang gesetzt? Wo war der Anfang? Wie gesagt, es gibt keine Beweise dafür, dass dahinter Gott steht. Aber es gibt Verweise auf eine höhere Macht, auf die wir verwiesen sind, besser auf Gott. Gott gibt sich zu erkennen durch das, was er in uns, mit uns und durch uns wirkt. Exodus 3,12 habe ich eine längere Stelle gefunden, die dann in meiner Auslegung so lautet. Ich bin, sagt Gott, der, als der ich mich erweisen werde. Diese Zukunft Die muss in uns brennen. Die müssen wir vermitteln. Ich habe Gott auch nicht als Besitz. Aber ich habe erfahren, dass er sich erwiesen hat. Und ich habe die feste Zuversicht, dass er sich auch in Zukunft als die letzte Ursache meines Lebens erweisen wird. Es gibt viele gültige Fragen, auf die wir selbst keine Antwort geben können. Erwecken wir nicht den Eindruck, dass wir auf alle diese Fragen eine Antwort haben. Und wenn wir mit den Menschen sprechen, dann muss er doch zum Glauben kommen, muss er gar nicht. Nur, wenn der Mensch von sich heraus versucht, eine Antwort auf die Sinnfrage des Lebens auf Gott zu schließen, verursacht er einen religiösen Kurzschluss. Und das ist der Hauptangriffspunkt für alle Religionskritik. Nämlich der Vorwurf, dass Religion Ergebnis des Wunschdenkens des Menschen entspringt. Dass der Mensch in der Religion sich Gott selbst erschafft. Er macht sich sein Bild von ihm. Dass der Mensch letztlich aus Angst vor dem Tod Trost in der Religion sucht. Und dann ist der Vorwurf, Religion ist nicht Opium für das Volk, so wird es oft gesagt, nein, sondern Religion ist das Opium für das Volk, weil sie andere Illusionen nicht leisten können. Sie können sich ihr Leben nicht in Luxus ertränken. Sie können das Leben nicht bis zum geht nicht mehr genießen. Weiß, einer sagte mir mal, er ist sehr wohlhabend und im verdienten Ruhestand, ich habe in den letzten 10 Jahren extensiv, nicht irgendwie ausschweifend, aber extensiv gelebt. Er hat also in den letzten 10 Jahren versucht, all das nachzuholen, was er in anstrengenden 40 Berufsjahren nicht erlebt hat. Also ob wir es wollen oder nicht, ob es uns gefällt oder nicht, diese Fragen werden kommen, wenn wir mit Leuten, die dem Glauben fernstehen, über unseren Glauben Rechenschaft geben wollen. Und die Frage ist, haben wir dann glaubwürdige Antworten über die, nicht über, über irgendwie über Gott theoretisch, nicht über unsere Bibelkenntnisse, sondern Rechenschaft über den Glauben, der in uns ist, der uns erfüllt. Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und wenn das nicht ist, dann kann es noch so weise sein, kann es noch so gut klingen, ist das alles nur Laberababer. Ich habe in meinem Berufsleben oft gesagt, Unternehmensberater, wenn Leute dann berichten sollen für das, was sie getan haben oder nicht getan haben, Leute, was ihr erzählt, muss ja gar nicht stimmen. Es muss nur gut klingen. Und das ist die Frage, ob das nicht eines Tages dann doch auffällt. Ich kenne ein Sprichwort, und das war Erfahrung gewesen, dass in meiner Elterngeneration, meiner Mutter noch, die dann sagte, Not lehrt beten. Täuschen wir uns nicht. Not lehrt heute überhaupt nicht mehr beten, weil die Menschen nicht mal mehr wissen, was beten ist. Ich möchte ja gerne beten, aber wie geht das? Haben wir dann die Antwort? Beten ist Zwiesprache. Zwiesprache mit einem Unsichtbaren, aber der antwortet durch das, was er in unserem Leben tut. Not führt, wenn nicht zum Beten, dann zu Aberglauben. Und da können einem schon die Haare zu Berge stehen. Heiligenverehrung. Es gibt ja Heilige für alles. Antonius, wie heißt er nochmal? Heiliger Antonius, hilf, dass ich jetzt meine Uhr finde, die ich verloren habe. Ich muss die unbedingt haben. Heiliger Florian, schütze dieses Haus vor Feuer und Brand, steck anderer Leute Häuser an. Amulettglauben. Die Leute hängen sich Kreuze um. Und übrigens, das hier ist kein Amulett. Ich weiß, das schützt mich überhaupt nicht. Aber das ist Kennzeichen. Wie HH am Auto Kennzeichen ist, der kommt aus Hamburg. War mal so, ist ja auch nicht mehr durchgängig so. Man kann die auch woanders mitnehmen. Aber Kennzeichen für das, was ich glaube. Franziskaner Tertiär. Und immerhin, früher haben schon mal einige oder andere gefragt. In den letzten Jahren fragt keiner mehr. Weil es keinen mehr so richtig interessiert. Aber dann führt das zu Magie. Eine Frau sagte zu mir, Uli, du glaubst doch an den Heiligen Geist. Auf dem Weg vom Standesamt zum Ort, wo wir feierten. Nicht unsere Hochzeit, sondern natürlich die nächste Generation. Tochter eines guten Freundes von mir. Ja, also das ist gut. Weißt du, ich glaube auch an den Geist. Ich war jetzt wieder in Athen. Da ist eine ganz besondere Energie. Das spürt man richtig, die aus der Erde kommt. Und die hat mein Rheuma geheilt. Dann ist Glauben allenfalls Selbstsuggestion oder Suggestion durch andere. Jedenfalls führt das nicht zu einem mündigen Glauben. Aber Glaube bringt echten Glauben in Misskredit. So, jetzt wissen wir allerdings immer noch nicht, wie man denn zum Glauben kommt. Habe ich auch noch ein paar Reden Zeit. Es ist halt immer leichter, über das zu reden, was falsch ist, als das zu vermitteln, was denn richtig ist nach unserer Überzeugung. So, für heute zum Schluss ein erster Versuch, eine vorläufige Antwort auf unsere Frage zu finden, wie zum Glauben kommen. Ich kehre zurück zum Gleichnis vom ersten Teil dieser Predigtreihe. Der Mann, der vor der Tür ein Paket fand. Er wollte natürlich unbedingt wissen, ja, wo kommt das her? Wer hat es denn geschickt? Wer ist denn der Absender? Dann hat er gefragt, den Paketzusteller. Da steht kein Absender drauf, kann ich dir auch nicht sagen, weiß ich nicht. Ah, dachte er, und in dieser Gefahr stehen wir meistens mal Gefahr. Nette Annahme. Sollte das Paket von einem Lieben sein, von dem ich immer schon auf Nachricht gehofft habe? Ich dachte, ich habe jetzt ein Lebenszeichen von ihm. Aber es war eine Hoffnung. Und was blieb ihm über? Ihm blieb nichts anderes über als, da kommt einer drauf, das Paket zu öffnen.